ARD.
Literatur? Für mich ist das alles, aber für mich ist das Meditation, Therapie, Spaß, eine Herausforderung. Also wenn ich mich in diesen Zustand des Schreibens begebe, dann strenge ich irgendwie diese Hirnregionen, die ich sonst nicht so anstrenge, ganz, ganz stark an. Und das fühlt sich so gut an, das fühlt sich an wie Sport. Ich bin danach völlig fertig. Aber es ist so eine tolle Herausforderung, die kein Ende nimmt, weil man ja bei der Sprache nie sagen kann, das ist jetzt das Beste. Man kann es immer noch besser machen und das liebe ich daran.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Stefan Oschwart.
Wir sind ja die, die mit Autorinnen und Autoren rausgehen. An Literaturschauplätze, an Inspirationsorte, an Schreiborte, deswegen ja auch Orte und Worte. Stefan, wo geht's heute hin?
Ja, heute riecht's nach warmen Blätterteigschnecken. Peter heißen die. Die sind gefüllt mit Schafskäse und oder Spinat, Fleisch oder Kartoffeln. Und die gibt's in Bosnien, aber auch in Wien. Und zwar im Peter-Werk am Westbahnhof. Da habe ich Manuela Tomic getroffen. Sie stammt aus Sarajevo, wo es auch ziemlich gute Pita gibt.
Da kriege ich gleich Appetit. Mm. Aber erzähl mir erstmal mehr von Manuela Tomic.
Ja, Manuela Tomic ist Mitte 30. Sie kam als Kind auf der Flucht vor dem Bosnienkrieg zunächst nach Kärnten. Da ist sie aufgewachsen, lebt aber schon lange in Wien. Und da hat sie bis vor kurzem für die Wochenzeitung Die Furche gearbeitet. Und da sind so kleine Kolumnen erschienen. Und die hat sie dieses Jahr als 10-Finger-Märchen, so der Titel, bei Visa herausgebracht. Das ist ein kleiner Kärntner Verlag, der eigentlich auf slowenische Literatur spezialisiert ist. Sie schreibt auch Lyrik und außerdem Hörspiele. Mit Bledi Sati, also Blasse Stunden, hat sie dieses Jahr hier bei uns im Haus des Rundfunks den Prix Europa gewonnen. Hören wir mal rein. Es geht um eine Fahrt. Eltern und Kinder fahren nach Bosnien. Großvater Ivo ist gestorben.
In der falschen Sprache haben Vaters Wörter wie erfunden geklungen. Mutter hat unser schwarzes Gewand in den Nacht gepackt. Vater hat sich die steifen Lackschuhe geschnürt, die ihn nun schmerzen. Mutter blickt Vater blass an, berührt sein zitterndes Knie. Meine Schwester Danka war damals ein Jahr alt.
Danka.
Vater macht das, was er am besten kann. Als LKW-König im Kreis fahren.
7,5 Tonnen. Mein Dreiachser schlittert. Die Schneeketten schleudern. Meine Augen aufgewickelte Fäden. Spuren schauen. Die weißen Straßen.
Probudice! Wach auf! Wach auf!
Vater reißt die Augen auf.
Willst du uns umbringen?
Sekundenschlaf.
Also ein zweisprachiges Hörspiel, ungewöhnlich, ganz schön dicht. Aber die 10-Finger-Märchen, sind die auch zweisprachig?
Nein, zweisprachig sind sie nicht, aber die Prosa-Miniaturen, und das sind sie, erzählen von dieser migrantischen Zwischenwelt, auch der sprachlichen, von dem zwischen den Stühlen sitzen, buchstäblich. Manuela Tomic erzählt etwa vom Zahnarztstuhl, da werden ihre Amalgamfüllungen rausgenommen, die Zähne sind ramponiert wegen der Süßigkeiten der bosnischen Großmutter, und so schafft sie immer wieder Verbindungen in die alte Heimat über solche kleinen Gegenstände. Wir erfahren von Ängsten, von abstehenden Ohren, vom Gastwirt und Großvater Ivo, der sein Geld im Radio versteckt, der Oma, die bei Zahnschmerzen erstmal eine Zigarette raucht, den Eltern, die sich als LKW-Fahrer und Putzfrau in Österreich durchschlagen müssen, von Geheimsprachen und dem Schreiben. Also es sind Prosa-Miniaturen, nur wenige Zeilen, aber in denen stecken mehrere Leben. Und ich finde sie genau deswegen brillant. Und in der Hörspielvariante kommt die migrantische Zwischenwelt noch viel mehr zum Tragen. Ein vielschichtiger Kosmos, in den Manuela Tomic uns da mitnimmt. Sehr direkt, sehr ehrlich, sehr poetisch.
Das klingt wirklich ziemlich abwechslungsreich. Wir treffen Manuela Tomic und Stefan im Peter-Werk am Wiener Westbahnhof.
Hey. Hallo.
Freut mich.
Freut mich auch. Grüß dich.
schön, dass wir uns mal kennenlernen.
Das ist ja ein richtiger Jugo-Style hier, ne?
Absolut, so wie es gehört.
Genau.
Ich mag die Tischdecke.
An was erinnert dich die
Tischdecke? Meiner Großmutter, also auch an diese alten Wandteppiche, die man so hatte. Oder mein Urgroßvater hatte auch so einen Wandteppich. Das ist natürlich ein sehr altes, hat heute keiner mehr. Mein Urgroßvater hatte diesen riesen Wandteppich mit diesen wunderschönen, ich weiß gar nicht, wie man die beschreibt so richtig. Sieht aus wie geflickt. Daran erinnert mich das sofort. Das gibt es nur irgendwie in Bosnien.
Stimmt, die gewebten Decken und so, da kann ich mich auch dran erinnern. Okay, wir sind jetzt im Fita-Werk. Weil ich dachte so, okay, Bosnien, Sarajevo, da geht man ins Pita-Werk, hier gibt es Pita, hinter der Scheibe arbeiten die Leute.
Riecht so gut.
Und das sind die großen Pizzaöfen, das riecht schon nach Pita. Und jetzt will man sich ja gleich mal eine bestellen. Hinter Manuela Tomic ein schmaler Weihnachtsbaum. Und hier sind die Urkunden, hinter dir Falstaff, Street Food Guide. 3 Sterne haben sie, nicht schlecht. Gehst du ab und zu hier hin?
Ich gehe ab und zu hier hin, wenn ich in der Nähe bin. Ich wohne ein bisschen weiter weg, leider. Aber meine Eltern sind gerade zu Besuch. Das heißt, ich werde mit Pita sehr gut versorgt. Ich werde aber hier auch eine essen, weil es sehr gut riecht gerade.
Alles klar. Was ist deine Favoriten-Pita?
Ich bin ein bisschen langweilig. Ich mag die mit Käse am liebsten, weil die so butterig schmeckt und ganz weich und außen der Teig so schön knusprig ist und innen eben dieser Käse, der so zergeht im Mund. Ich liebe das. Und meine zweitliebste ist die mit Fleisch natürlich. Also der klassische Burek, auch großartig lecker.
Meine Lieblings-Pita ist, glaube ich, die mit Spinat und Schafskäse. Aber Fleisch ist auch nicht schlecht. Und meine Lieblings-Pita-Bude ist die in der Bastarcia in Sarajevo. Die kennst du, ne?
Natürlich. Ja, die ist schon extrem gut. Also Pita und Cevapi, muss ich wirklich sagen, habe ich auch keine besseren gegessen als in Sarajevo. Aber am besten schmeckt sie immer noch auf der Bastarcia.
In der Altstadt von Sarajevo. Da haben wir was gemeinsam. Ich war ja da als Korrespondent auch öfter mal. Und klar, Bastarcia, das war ein Muss. Ich mag auch Sarajevo ganz gerne, weil das so eine verwundete Stadt ist. Die ist so ähnlich wie Berlin. Und ich finde, diese verwundeten Städte, die sind immer besonders. Also klar, in Sarajevo sieht man es auch noch an vielen Häuserwänden, die Einschusslöcher, das Denkmal für die getöteten Kinder oder damals für diese Granate auf dem Markt. Was bedeutet dir Sarajevo, außer dass du da geboren bist?
Meine Eltern haben sich in Sarajevo kennen und lieben gelernt. Die waren in so einer höheren Schule und da war eben so ein Internat und die haben sich in der Mensa kennengelernt. Das heißt, Sarajevo ist auch irgendwie der Ort, wo meine Eltern ihre Liebe entdeckt haben, was ich immer sehr schön finde. Ich habe Sarajevo leider erst sehr viele Jahre später kennengelernt, nämlich als wir die ersten Male wieder nach Bosnien gefahren sind zu den Verwandten und habe da die Entwicklung von, ich sage mal Ende der 90er bis heute so ein bisschen mitgemacht und immer gesehen, wie sich die Stadt auch verändert. Am Anfang natürlich sehr trist, ganz viele Einschusslöcher, ganz viele Baustellen kann man gar nicht sagen, aber eben so abgetragener Schutt. Und was ich spannend finde, die Stadt jetzt, wenn man natürlich aus dem Zentrum rausgeht, sieht man das alles noch, aber es ist wirklich das Zentrum und auch das erweiterte Zentrum jetzt mit ganz vielen neuen Einkaufszentren mit ganz hässlichen verspiegelten Fassaden, das ist so der Style, sieht jetzt alles schick aus, aber wenn ich dort bin, spüre ich immer noch diese Melancholie der Menschen, die dort sitzen, Kaffee trinken, es ist ein ganz eigenes Gefühl und ich glaube auch, dass das irgendwie in jedem ein bisschen drinnen ist, der so ein bisschen Bezug hat dort zu der Stadt und das macht die Stadt so besonders und ich war einmal auf einer Recherchereise dort und bin dann auf so einen Hügel rauf, es gibt ja so eine bekannte Aussichtsplattform, dann haben die Mujezine angefangen zu singen und ich hatte so ein 360 Grad Audiopanorama, das war wirklich beeindruckend und es ist mir wirklich so ins Herz gegangen, weil ich auch aus einer gemischten Familie komme mit orthodoxen Katholiken und Muslimen.
Genau, weil du es schon ansprichst, Ethnie spielt ja eine Rolle. Darum wurden Kriege geführt, zumindest als Vorwand. Das Großserbische Reich sollte entstehen und so wurden dann Menschen nach ihrer Ethnie einsortiert. In Bosnien wird ja gerne mal nach dem Nachnamen eingeteilt. Ne? Welcher Ethne gehörst du zu? Und ich habe das Spiel auch gemacht. Ich habe gedacht, okay, Manuela Tomic, dein Großvater hieß Ivo, also musst du Kroatin sein.
Ja, wir sind in diesem sogenannten kroatischen Kanton in Zentralbosnien groß geworden, Prüfung bestanden. Aber das gut, dass du das mit den Namen ansprichst. Es ist so verrückt, wir hatten also die beste Kindheitsfreundin von meiner Schwester. Sie hat sich irgendeinen kroatischen, unter Anführungszeichen sage ich jetzt, Namen gegeben, der nicht muslimisch klingt und hat das tatsächlich 4 Jahre durchgezogen. Deswegen das mit den Namen, ich muss immer an diese Geschichte denken, weil die auch wirklich überlebenswichtig war damals, genau, ja.
Ich hatte damals noch als Korrespondent, da gab es so einen Jahrestag Srebrenica und wir haben damals so ein multimediales Projekt gemacht, Fernsehen, Radio, Online zusammen. Und meine Producerin in Sarajevo, Edina, die hat halt einen bosnisch-muslimischen Nachnamen. Und ich wollte unbedingt die Tochter von Karadzic interviewen. Und als sie angerufen hat, keine Chance. Und dann hat sich der Producer vom Fernsehen eingeschaltet, ein bosnischer Serbe mit entsprechendem Nachnamen. Und siehe da, Sesam, öffne dich, sofort öffneten sich die Türen. Und wir kamen also dorthin nach Pale, so kurz vor Sarajevo, und haben also die Tochter von Karadzic interviewt. Das war eine Begegnung der dritten Art, kann ich dir sagen. Meine erste Assoziation war, boah, Hexe, so rote, hochtupierte Haare, ne? Und so gleich frisst sie mich, so ungefähr. Das war so meine erste Assoziation. Und dann bei ihr im Büro, da war so eine Uhr mit einem Konterfei von ihrem Vater. Und das ganze Interview war natürlich total schräg. Ne? Also nichts dazugelernt und sie ist auch politisch weiter aktiv. Aber das fand ich wirklich interessant, was Namen entweder für Türen öffnen oder Türen verschließen in Bosnien. Drehen wir mal den Spieß um. Wie war es für dich, mit deinem Namen in Österreich anzukommen? Kannst du dich erinnern an die Flucht?
Ja, ich hatte Glück, dass meine Eltern mich nach einem kitschigen Lied, was es damals gab, das hieß Manuela. Das ist unglaublich kitschig und sehr langsam. Und er besingt diese Manuela und ist so eine tolle Frau. Und Gott sei Dank haben mir meine Eltern diesen ja sehr unverfänglichen Namen gegeben. Die meisten glauben immer, ich bin Italienerin oder so, weil ich dunkle Haare habe, dunkle Augen. Aber auf Bosnien kommt man nicht, also wenn man nur den Vornamen kennt. Und die Flucht war insofern für mich schon, da beginnt schon irgendwie meine Träumerei, sage ich jetzt, weil ich mich eben nicht konkret erinnern kann. Ich bilde mir ein, dass ich mich an eine Szene erinnern kann. Und zwar sind wir ja mit dem Bus gefahren, mit verschiedenen Verkehrsmitteln, dann eben auch ein Teil mit der Fähre, weil wir über Split, also über Rijeka gefahren sind mit der Fähre. Und da hieß es an einer Stelle, wir müssen uns alle auf den Boden legen, weil eben es könnte ja sein, dass jemand schießt oder eben. Und daran glaube ich, mich erinnern zu können, weil mir jemand gesagt hat, als Vierjährige, wir gehen jetzt schlafen. Und gleichzeitig ist das aber auch eine gängige Erzählung in meiner Familie gewesen. Und da beginnt genau schon diese Sache, wo ich nicht weiß, kann ich mich erinnern oder kam die Erinnerung aus der Erzählung? Und sich nicht an die Flucht erinnern zu können, bedeutet aber ganz diffuse Angstgefühle zu haben, die man im Erwachsenenalter nicht einordnen kann. Und mir wurde dann gesagt von einer Therapeutin, dass wenn man mit 4 Jahren eine Fluchterfahrung hat, weil ich gesagt habe, also meine Familie ist super, mir geht's gut, kann mich eh nicht erinnern an den Krieg, dass man als Kind diese Überlebensangst einspeichert. Und meine Eltern haben sich in Kreševo, also dieser Ort in Zentralbosnien, wir haben uns kurz bevor wir geflüchtet sind, im Keller versteckt, als die ersten Kampfhubschrauber über unsere kleine Stadt geflogen sind. Das heißt, meine Schwester kann sich daran erinnern, ich habe anscheinend das Gefühl der Bedrohung abgespeichert. Wenn ich jetzt denke an meine Großmutter, an meine Urgroßeltern, wir kommen eben ja auch aus einer Region, die sehr instabil ist politisch, wie du schon gesagt hast, vom Großserbischen Reich Träume, dann die Osmanen, sowieso die Österreicher, also es waren ja alle da. Und es gibt eine schöne Passage, ich glaube es war eh bei Ivo Andrić Konsule Buch, wo er gesagt hat, die Probleme haben angefangen, als die anderen angefangen haben, Straßen nach Bosnien zu bauen. Also als wir noch keine Straßen hatten, waren wir glücklich, wir hatten unsere Feldwege. Niemand konnte zu uns kommen in diese wilde, unter Anführungszeichen, Region. Und dann wollten die Herrscher aber zu uns. Und da haben die Probleme angefangen. Es gibt auch schöne Erzählungen, dass man auch jetzt weiß mittlerweile, dass sich ja, vor mehreren hundert Jahren, vielleicht auch gar nicht so lange her noch, die Muslime, die Orthodoxen und auch die Katholiken sozusagen die Gotteshäuser geteilt haben. Ganz einfach aus dem Grund, weil halt in einem Dorf gab es halt eine Moschee und in der Moschee wurden genauso katholische Hochzeiten gefeiert und muslimische und orthodoxe und was man gerade so gebraucht hat. Der Pfarrer war dann oder eben, wer auch immer da gerade war, hat seinen Segen gegeben, alles ist gut. Das wird ganz oft vergessen, dass die heutigen Konflikte zu etwas gemacht wurden, was es eben gar nicht gab. Und ich glaube auch, das Problem hat mit dem Straßenbau begonnen.
Halt mal fest, eine Region, Vielvölkerregion, aus der kommst du und du bist quasi umgetopft worden in sehr jungen Jahren nach Österreich. Und du beschreibst ja so eine Zwischenwelt, so eine migrantische Zwischenwelt, ja auch in deinem Hörspiel Lerdisati, also Blasse Stunden, wo es ja um diese Zweisprachigkeit oder vielleicht sogar noch mehr Sprachigkeit geht, also Geheimsprachen spielen eine Rolle in deinen Miniaturen. Also wie würdest du diese zwei oder wie auch immer Mehrsprachigkeitszwischenwelt beschreiben?
Wenn ich an Zweisprachigkeit denke, dann ist das gar nicht so ungewöhnlich, dass ich nach Österreich gekommen bin und das wirklich vor nicht allzu langer Zeit ganz, ganz selbstverständlich war. Auch hier, dass die Menschen Tschechisch oder Ungarisch, Polnisch, Französisch, Österreichisch gesprochen haben. Es war auch noch das Österreichische, war auch noch das ganz schönen osteuropäischen Klang auch dadurch gehabt. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich in der Tradition von ja, einer Art Exilliteraten stehe, in Exilliteratur, die sich immer mit diesen Fragen beschäftigt. Und meine persönliche Verbindung zu der Sprache ist, dass ich weder Österreichisch, das klingt jetzt komisch, weil ich ein Buch geschrieben habe, aber weder Deutsch noch meine Muttersprache perfekt grammatikalisch beherrsche und deshalb Fehler mache, die manche als lyrisch empfinden und dann sagen, oh wow, das ist ja eigentlich ganz gut. Und die Sprache war für uns Kinder immer eine Geheimsprache, weil meine Eltern sehr lange nicht so gut Deutsch konnten. Also meine Mutter war Putzfrau, hat als Putzfrau angefangen, mein Vater als LKW-Fahrer und die konnten schon mit ihren Chefs sprechen. Aber wir Kinder haben natürlich in der Schule dann schon sehr gut Deutsch gelernt. Und immer wenn wir was angestellt haben, ich, meine Schwester, meine Cousins, die mit uns mitgeflüchtet sind, haben wir auf Deutsch gesprochen und gesagt, oh, hast du das weggeräumt, hast du die Scherben aufgeräumt, hat es die Mutter gesehen. Deutsch war ein Zufluchtsort und auch in der Pubertät ganz wichtig, um sich von den Eltern abzugrenzen, weil wir dann immer auf irgendwelche bosnischen Hochzeiten fahren wollten. Und das Letzte, was ich mit 14 Jahren wollte, ist auf einer bosnischen Hochzeit zu sein, wo Harmonika gespielt wird, bis zum Umfallen 14 Stunden lang. Und ich habe es gehasst als 14-Jährige, jetzt würde ich es wieder lieben. Und da war auch so Deutsch mein Zufluchtsort, meine zweite Identität. Also man hat sich so ein bisschen die Rosinen ausgepickt, wenn man in zwei Kulturen aufwächst. Das ist immer ganz gut.
Ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Dieses, ich kann ganz gut Ungarisch eigentlich. Ich kann auch Interviews führen auf Ungarisch, kann auch lesen. Aber dieses gewisse Etwas fehlt mir. Und ich kann viel besser Spanisch, weil ich dort gelebt habe. Und weil dieses kulturelle Gedächtnis ja dann auch mitschwingt und das ganze Argot und, ne? Also man muss mit einem Eingeborenen mal geknutscht haben, dann hilft es ungemein, so eine Sprache zu lernen, sage ich mal. Und für mich war das auch so ein Zufluchtsort. So, meine Eltern haben sich scheiden lassen, meine Mutter war Deutsche, mein Vater Ungar. Und naja, wie das halt so ist bei Scheidungen, da geht es dann so hin und her. Und mein Zufluchtsort war dann das Dritte, nämlich, also zwei ist Dilemma, drei ist die Lösung. Und das war dann Spanisch. Und dann bin ich nach Spanien gegangen und das war dann quasi mein Zufluchtsort und das fühlte sich auch gut an. Ja.
Ich glaube auch, dass, weil ich gesagt habe, auch Zufluchtsort, das Deutsche war sehr lange für mich eine Art ja, wenn ich das gut beherrsche, dann bin ich die bessere Ausländerin, dann habe ich hier was geleistet, dann gehöre ich dazu. Das ist in der Pubertät und in Anfangs mit den 20er Jahren ganz wichtig, wenn man sehr verunsichert ist und nach dieser Identität sucht. Das Schöne ist aber, dass meine Eltern so eine unverkrampfte Art hatten, mit uns jetzt überhaupt nicht darüber zu sprechen, ja, ist dein Freund jetzt ein Österreicher oder soll er ein Bosnier sein? Weil es gibt viele Eltern, die ihren Töchtern auch heute noch sagen, ja, also der muss dann schon irgendwie ein Kroate oder ein Bosnier sein. Das Gute ist, das ist bei uns nicht der Fall. Meine Schwester ist mit einem Deutschen verheiratet zusammen, ich bin mit einem Österreicher zusammen. Und die Liebe zur bosnischen Kultur und auch diese Scham wegzubekommen, die einen doch, also ich bin in Südkärnten aufgewachsen, die einen da doch ein bisschen einholt, ein Mensch zweiter Klasse zu sein. Vedran Čičić schreibt ja auch darüber in Ankommen in seinem Buch, diese Scham, über diese Scham weg hinauszuwachsen und sie in etwas Schönes zu verwandeln, war, glaube ich, das Therapeutische für mich.
Kann ich auch was mit anfangen? Also gerade diese Identitätsfindung, man denkt ja in einer bestimmten Phase des Lebens, man muss sich für irgendeine Seite entscheiden. Sei es die Vater- oder die Mutterseite, sei es die Herkunftsseite oder die Ankommensseite. Ich habe irgendwann begriffen, hey, Moment mal, darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, die eigene Identität ist ein Mix und das ist eigentlich der Standard, das ist das Normal Null und das ist es ja und das belegen ganz viele wissenschaftliche Genpool-Untersuchungen auch, dass der Mix das Normal Null ist. Sogar Ötzi ist ja eigentlich Anatolia, ne?
Ja, genau. Und was mir jetzt auch auffällt, wenn du sagst, man ist ein Mix. Ich habe ja 2,5 Jahre in Deutschland gelebt, in Leipzig und in Berlin. Und wenn ich mit dir spreche, dann spreche ich so Deutsch. Auch vielleicht, glaube ich, im Wissen, dass das für ein deutsches Radio ist.
Ist mir sofort aufgefallen.
Und meine Freunde, wenn die sich das anhören, wenn sie sagen, oh, jetzt redet sie wieder so deutsch. Aber ich habe in Deutschland, ich habe in Berlin ein Jahr bei Stiftung Warentest gearbeitet als Volontärin. Und ich dachte, wenn ich da ankomme mit meinem Wiener Slang, nimmt mich doch keiner ernst. Und dann haben die aber, das war ganz nett, die haben auch immer gesagt, oh, sag doch mal was auf Österreichisch.
Da war ich, oh, wie putzig.
Da war ich dann plötzlich die Österreicherin, das war aber auch ganz nett. Und ich switch dann auch, weil ich auch diese 2,5 Jahre für mich sehr prägend waren in Deutschland und auch mit sehr vielen Erlebnissen verbinde. Und ja, ich glaube, das deswegen switcht das auch gleich wieder.
Also auf jeden Fall zwischen den Welten sich zu bewegen, auch sprachlichen Welten, fördert, glaube ich, auch eine sprachliche Sensibilität. Jedenfalls habe ich den Eindruck, dass es bei dir so ist. Es sind mir so ein paar Formulierungen aufgefallen, die ich sehr mochte. Zum Beispiel, die Zunge zaudert.
Die Zunge zaudert. Dazu muss ich was sagen. Ich werde jetzt alle entzaubern. Eine Geschichte in meinem Buch Zehnfingermärchen ist ja über den strengen Lektor, Freund, der tatsächlich sehr viel mit mir gearbeitet hat auch und mich so lange getrimmt hat, bis mir dann solche Wortschöpfungen eingefallen sind. Weil ich war dann immer so ein bisschen faul und habe gesagt, ja, die Zunge, was auch immer, zappelt oder keine Ahnung. Und dann, bis wir die Zunge zaudert hatten, war das ein kleiner Weg. Und es ist sehr schön, aber dass gerade diese Feinheiten dann doch vielen Leserinnen, Lesern, Menschen, eben auch dir jetzt auffällt. Weil ich habe zu ihm gesagt, ja, aber ich musste das ja oft abends immer schreiben, neben der Arbeit und habe das dann quasi auch für die Furche veröffentlicht als kleine Kolumnen. Also es gab immer diesen Abgabedruck und ich war müde und er hat mich wirklich immer weiter mit der österreichischen, er ist auch ein bisschen deutscher, Disziplin mich da angehalten. Ja? Und das ist dann umso schöner, wenn sowas bemerkt wird. Ich habe auch Gedichte geschrieben oder schreibe Lyrik, habe da mehr oder weniger durch Zufall auch entdeckt, dass das irgendwie ganz flockig geht bei mir irgendwie. Also ich habe dann solche Sprachspiele und das passiert einfach. Und das ist ganz schön, weil ich nicht drüber nachdenken muss. Also wenn eben die Zunge zaudert oder es muss kommen. Aber man muss mich manchmal auch anstupsen. Manchmal bin ich faul.
Das heißt, dein Freund kriegt auch irgendwo Credits? Ich habe keine gesehen.
Er möchte anonym bleiben. Der Credit ist die letzte Kolumne im Buch, wo er mir den gesamten Balkan-Kitsch rausstreicht, weil ich typisch Balkanerin immer Pathos zum Schluss noch reinbringen will in jede Kurzgeschichte. Ja, die Seele und das Leben. Und er sagt immer, könntest du das bitte sofort löschen? Du machst jetzt einen neuen Schluss. Ich bin ihm sehr dankbar dafür.
Wie geht es dir damit, dass FPÖ die erste Kraft ist und ich meine Kärnten, Haider und so weiter?
Ich hatte das Glück, dass wir in den 90er Jahren gekommen sind. Es gibt, obwohl Haider also dann auch später an der Macht war, waren die Österreicher und Österreicherinnen sehr hilfsbereit. Es gab, natürlich war es klar, dass die jetzt, also meine Eltern jetzt ausgenutzt werden als billige Arbeitskräfte. Natürlich war es klar, dass wir Menschen zweiter Klasse sind und so weiter. Was es aber nicht gab, ist die Diskussion, die es heute gibt, mit, ja, wir lassen Leute sterben, wir schicken sie zurück, sie dürfen gar nicht kommen, ja. Wir sind gekommen, ich bin in die Schule, meine Eltern hatten Arbeit, wir waren sofort aus diesem Flüchtlingsstatus weg. Also es ging sehr schnell. Und ich habe eine schöne Reportage gesehen, eine historische, über Salzburg mit bosnischen Flüchtlingen damals, wie die angekommen sind. Und da hat so ein Hotelier im Janka und seine Frau im Dirndl ihr ganzes Hotel zugesperrt, um bosnische Geflüchtete aufzunehmen. Und die haben ein Interview gegeben und gesagt, ja, das ist ja ganz normal, dass man das macht. Das sind ja Menschen, die haben jetzt den Krieg erlebt und wir wollen ihnen helfen. Das ist unsere Pflicht als Nachbarn. Ja? Und ich glaube, dieses Mindset in den Menschen, egal was die Politiker da oben geredet haben, war da. Und deswegen hatten wir unglaubliches Glück, weil trotz all dem Rassismus, den wir erlebt haben oder Abstufungen, es hat alles trotzdem funktioniert, sage ich jetzt mal. Es gab nicht diese ganz, ganz schlimmen Diskurse, die es heute gibt.
Woran liegt das, dass sich das so verändert hat? Was glaubst du?
Ich glaube, dass Social Media ein großes Problem ist, dass sich sowas verändert hat. Ich glaube, klar, was alle sagen, diese Zuspitzung kam durch Social Media. Aber ich glaube auch, dass Politiker besser damit fahren, wenn sie den Menschen ständig sagen, dass alles schlimmer wird. Ich glaube, mit dem EU-Beitritt hat es schon angefangen, dass Politiker, ich glaube auch Haider, aber alle populistischen Politiker gegen die EU gewettert haben. Und damit ging schon mal so ein Nationalismus einher. Und damit hat meiner Beobachtung zufolge in der jüngeren Zeit sehr viel Schlimmes angefangen, bis jetzt, wo Europa wirklich so eine Festung geworden ist. Dass jetzt die FPÖ so eine große Macht ist, hat mich jetzt diesmal nicht überrascht, weil sie eben auch diesen Überforderungsdiskurs gefahren sind. Aber eben diese menschenverachtenden Dinge hätte man sich damals gar nicht ausdenken können.
Reden wir nochmal über den Titel Zehnfinger-Märchen. Zehnfinger, also fünf an jener Hand. Kannst du mir den Titel erklären?
Gerne. Und zwar schreibe ich immer auf der Tastatur. Und mein Freund veräppelt mich immer, weil ich habe ja das Zehnfingersystem gelernt.
Da schreibst du ja auch drüber.
Genau. Ich schreibe sehr schnell, ich tippe sehr schnell. Ich kann auch Interviews live mittippen, wenn jemand spricht. Ich kann das unglaublich schnell. Und mein Freund tippt noch einfach mit den Zeigefingern. Also der kann das nicht. Der sieht auch sehr lustig aus. Und er hat mich immer veräppelt und meinte dann, gut, du schreibst jetzt sowas Märchenhaftes, aber schreibst es nicht mit der Hand im Block, so wie man meint, oder auf der Schreibmaschine, sondern auf dem Computer. Das ist sowas. Natürlich machen das alle, aber bei Märchen hätte man doch gerne irgendwie das Gefühl, das ist auf einem schönen Blatt Papier geschrieben. Und dann haben wir aus dieser Ambivalenz den Titel kreiert, der auch eine Geschichte ist im Buch.
Ja, ja, diese Schreibmaschinenkurse. Ich habe auch einen gemacht, ich kann das auch. Ich weiß noch, wie ich damals da saß, ganz allein und dann tacker, 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 ne? Und dann immer X, Y, Z, X, Y. Und du hattest ja auch eine Lehrerin, die dir gesagt hat, du würdest eine sehr gute Sekretärin abgeben. Vergiftetes Bonbon, oder?
Nein, weil ich eben Sekretärinnen, ich glaube, das sind die Heldinnen von jeder Firma, genauso wie Putzkräfte, genauso wie Bauarbeiter. Ich habe da eine sehr unverfängliche Beziehung dazu, weil ich merke, dass ich habe das im Journalismus oft gemerkt, das ist auch vielleicht ein Grund, warum ich da nicht mehr bin, dass Kolleginnen und Kollegen, wenn es dann darum ging, ja, lasst uns mal eine Putzfrau interviewen, ja, die immer so von oben herab gesehen wurde oder dass die nicht gegrüßt wurden in Medienhäusern. Und sowas hat mich furchtbar aufgeregt. Das bringt mich auf die Palme, dieses in Österreich auch das, oder in anderen Ländern wahrscheinlich auch, auch dieses Titelgehabe und dieses, ja, wir sind was Besseres, ja. Was ist denn das? Und diese Menschen, also jeder, der so denkt und sich so verhält, ist für mich etwas Schlechteres.
Also Leistungsträger müsste man eigentlich mal anders und neu definieren, oder?
Genau. Und auch dieses Sekretärin, dass das heute Office Management heißen muss, damit die Person aufgewertet wird. Sekretärin ist nichts Abwertendes, ja? Und ich verstehe es nicht, ja? Das regt mich unglaublich auf und ich kann aber natürlich die Gesellschaft nicht verändern. Aber ich merke, dass die Menschen heute auch sehr große Angst haben vor dem Abstieg. Und ich bin ja sozusagen unter Anführungszeichen eine Aufsteigerin, jetzt klassentechnisch, weil ich das kulturelle Kapital, den Kanon, ich habe jetzt alles selber erarbeitet und gelernt und geliebt und liebe das auch. Aber ich habe ein total entspanntes Verhältnis. Für mich ist es völlig egal. Ich habe nicht diese Angst abzusteigen, weil ich komme daher, ich habe den Stolz der Arbeiter, den Stolz der Leistungsträger, den Stolz dieser Menschen. Ich bin unglaublich stolz darauf, was meine Eltern geleistet haben. Und wenn jemand kommt und das nicht erlebt hat und dann Menschen abwertet, die Sekretärinnen sind oder Putzfrauen, dann schmunzel ich und denke mir, oh wow, was für ein beschränkter Horizont. Also wir waren ja Mittelschicht in Kreschow, gute Mittelschicht. Mein Vater war damals noch bei der Kommunistischen Partei auch, was einfach bedeutet hat, dass er weniger arbeiten musste, wie er immer sagt, und um 14 Uhr Feierabend gemacht hat und Rakia getrunken hat. Aber wir waren eine gute Mittelschicht. Meine Schwester hatte Französischunterricht, Klavierunterricht und sind dann quasi abgestiegen, also sozial. Aber sie interessieren sich jetzt nicht so für Literatur, hätten sie auch damals nicht. Also selbst wenn wir in Bosnien geblieben wären, das sind einfach, ja, sind da sehr fern von Büchern. Aber das hilft mir auch, wenn ich mich in literarischen Kreisen bewege, in Kunst- und Kulturkreisen. Ja? Ich kann die Codes, ich kann mich so verhalten. Aber ich merke natürlich auch, ich habe diesen Außenblick auch, was auch viele haben, glaube ich. Also ich bin sicher nicht die Einzige, die das auch immer nicht ganz, wie die Deutschen sagen, Bier ernst nimmt. Also so ein bisschen eine Lockerheit reinzubringen und zu sagen, das ist Literatur, ist mein Leben. Aber man muss verstehen, dass es nicht für alle Menschen das Wichtigste auf der Welt ist.
Was ist es denn für dich?
Literatur? Oder? Für mich ist es alles, aber für mich ist es Meditation, Therapie, Spaß, eine Herausforderung. Also wenn ich mich in diesen Zustand des Schreibens begebe, dann strenge ich irgendwie diese Hirnregionen, die ich sonst nicht so anstrenge, ganz, ganz stark an. Und das fühlt sich so gut an. Das fühlt sich an wie Sport. Ich bin danach völlig fertig. Ich habe Schwindel und alles. Aber es ist so eine tolle Herausforderung, die kein Ende nimmt. Weil man ja bei der Sprache nie sagen kann, das ist jetzt das Beste. Man kann es immer noch besser machen. Und das liebe ich daran.
Oh, ich höre raus, die Perfektionist. Okay, also Literatur als Brain Gym sozusagen?
Ja, es ist wie so ein Rätsel, was man lösen kann. Oder wenn man eine Lyrik schreibt, ja, wie dieser Rubik's Cube oder so. Wobei, den kann man ja fertigstellen, aber die Sprache kann man nie fertigstellen. Und das macht mir so unglaublich Spaß. Und das stimmt schon, ich bin da ehrgeizig und möchte es immer besser machen und besser. Aber eben so, wie ich es halt mache. Also nicht jetzt im Vergleich oder so. Das kann man sowieso nicht.
Du hast eben gesagt, deine Eltern hatten mit Literatur eher nicht so viel am Hut. Wie geht es denen jetzt damit, dass ihre Tochter erfolgreich als Autorin ist?
Das ist eine schöne Szene. Also ich glaube, meine Eltern merken erst jetzt, was Literatur kann. Das war sehr nett. Wir waren, als mein Hörspiel präsentiert wurde, zum ersten Mal in Wien in der Alten Schmiede. Das ist ja so eine sehr renommierte Institution. Wurde eben ein Teil des Hörspiels gespielt. Und mein Vater saß in der ersten Reihe, meine Mutter auch. Und in dem Hörspiel geht es um den Tod des Großvaters, also des Vaters meines Vaters. Und dieser Großvater wird aber im Hörspiel wieder zum Leben erweckt und spricht zu seinem Sohn. Und diese Szene wurde ausgestrahlt. Und mein Vater, der nie weint, hat angefangen zu weinen. Es war sehr schön, weil es war eine sehr lyrische Szene. Er hätte auch meinen können, was ist das für eine komische Sprache. Es hätte auch sein können, dass es ihn nicht berührt. Und da hat ihn ja irgendwie auch Literatur berührt. Und ich glaube gar nicht jetzt unbedingt ich oder so, sondern wirklich einfach die Sprache. Und das war sehr schön mit anzusehen. Und meine Tante, das ist auch eine zweite schöne Szene, sie ist ja Fabriksarbeiterin gewesen. Und der Grund, warum wir überhaupt nach Österreich gekommen sind, weil sie Gastarbeiterin war, ich habe ihr eine Geschichte gewidmet, Jadranka, mit ihrem Namen auch versehen. Sie kommt aus dem serbischen Dorf. Und zu ihrem runden Geburtstag zu ihrem 70er hat meine Mutter ihr das vorgelesen und sie hat auch geweint und sie hat wirklich nichts mit Literatur am Hut. Also ich glaube, die Macht von Geschichten und dass man sagt, man hat eine Familiengeschichte, die man erzählt, und für unsere Familie ist das ja nicht selbstverständlich, dass die erzählt wird, aber die ist jetzt in einem Buch. Das gibt auch meiner Familie irgendwie sowas zurück, habe ich das Gefühl, ihre harte Arbeit.
Naja, jede Geschichte, jedes Leben ist wertvoll, ne? Das ist die Botschaft, oder?
Ganz, ganz simpel gesagt. Natürlich ist das viel zu schön zu sagen, wenn man sich die Weltlage ansieht, ist es natürlich nicht so. Und wir wissen alle, dass es nicht so ist. Aber in diesem mini-kleinen Mikrokosmos, den ich beeinflussen kann und wo ich sagen kann, da kann ich darüber schreiben, das habe ich erlebt, merke ich einfach, dass es schön ist, wenn man auch die Geschichten jener erzählt, nämlich nicht über sie schreibt, sondern von ihnen schreibt, weil man mit ihnen gelebt hat, habe ich natürlich gemerkt, dass ich da beschenkt bin auch mit einem Schatz, den mir meine Familie gegeben hat, einen Schatz an Geschichten, wo ich mir jetzt nicht etwas aus den Fingern saugen musste über die Arbeiterschicht oder so, sondern damit wirklich groß geworden bin. Und ich empfinde das als großes Privileg auch, weil das für die Literatur wiederum sehr nahrhafter Boden ist.
Du hast es schon angesprochen, du hast als Wochenzeitungsredakteurin gearbeitet, damals für die Furche, und da sind ja auch deine Zehnfinger-Märchen quasi als Kolumne, Mosaik hießen sie damals, zuerst erschienen. Ich habe gelesen, du hast jetzt, nachdem Zehnfinger-Märchen sehr erfolgreich läuft, nachdem auch dein Hörspiel Blair di Sati, also Blasse Stunden, einen Preis nach dem anderen gewinnt, unter anderem auch den Prix Europa, wo du ja auch bei uns im RBB in dem alten schönen Funkhaus warst. Und jetzt hast du offensichtlich deinen Redakteursjob an den Nagel gehängt. Hast du eine Million gewonnen?
Schön wär's. Nein, also es stimmt, ich möchte mich wirklich mehr der Literatur widmen. Ich habe mir das nie träumen lassen. Also das Hörspiel hat den Prix Europa gewonnen, den Prix Italia gewonnen und das Ö1-Hörspiel des Jahres gewonnen. Das war natürlich verrückt. Das passiert, glaube ich, auch nur einmal. Und das hat mir aber wirklich einen so schönen Rückenwind gegeben, weil so viele internationale Menschen...
Rückenwind,
aber nicht finanziell.
Für die Regie macht eine Bewegung, zählt Geld mit den Fingern.
Nein, wirklich diese Wertschätzung zu haben. Aber ich möchte auch, und das schließt vielleicht auch daran an, also ich war im Journalismus nicht mehr glücklich, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass auch die, es hat jetzt nicht mit der Furche zu tun, aber generell Twitter und diese ganzen Diskurse so viel schlimmer werden und so verhärtet und so erbittert gekämpft werden und auch die Medien sich selbst schon gegenseitig zerfleischen, die Qualitätsmedien, der eine geht auf den anderen los. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass mir das so viel negative Energie bringt, die ich aber gar nicht haben möchte, weil ich möchte eigentlich mit Sprache was Schönes machen und Leute eigentlich, ja, vielleicht, dass sie mal lachen können oder über was schmunzeln, und das waren ja auch die Kolumnen, und ich merke einfach, dass dieser erbitterte Kampf, der gerade geführt wird, dass ich als Journalistin da einfach keinen Platz finde, weil immer, wenn man versucht, etwas zu beruhigen, zu glätten, eine andere Sicht zu bringen, wird das einfach erschwert. Jetzt kann man sagen, ich habe da aufgegeben, wenn man so will, aber für etwas, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich vielleicht auch in der Sprache, in der lyrischen, literarischen, vielleicht sogar noch besser einbringen mit meinem Beitrag.
Aber kannst du davon leben?
Nein, natürlich nicht. Also ich glaube, es wird bei mir immer so sein, dass ich einen Job habe und arbeite und eben auch die Literatur mache. Also meine Arbeit wird auch immer was, mein Job wird immer was mit Sprache, mit Medien, mit Kommunikation zu tun haben, weil ich einfach glaube, dass ich das kann. Und die Literatur ist etwas, was ich sehr stark verfolge, jetzt auch mit dem neuen Hörspiele geschrieben. Es ist ein guter Zuverdienst, aber leben davon kann man nicht, wenn man keine Eigentumswohnung hat.
Kann ja noch kommen.
Wer weiß, vielleicht verabschiedet jemand etwas.
Okay, also jetzt hier der Aufruf.
Also bitte, wenn jemand eine Wohnung übrig hat für Manuela Tomic, gerne vererben, ich bin dabei.
Du hast gesagt, du hast ein Faible für antiquarische Bücher. Was liegt denn gerade auf deinem Nachttisch, was du als Empfehlung auch weitergeben könntest?
Also jetzt habe ich gelesen, Octavio Paz, der sprachgelehrte Affe, gut, ist ein Nobelpreisträger, wusste ich aber da nicht. Ich mag viel so surrealistische Traumbücher. Also die Surrealisten haben mich immer sofort, da bin ich sofort dabei. Sofort. Aus allen möglichen Ländern, also nicht nur die Franzosen.
Dann ist ja natürlich auch Julio Cortázar ein Begriff, oder?
Ja, selbstverständlich. Du sprichst das so schön aus.
Du, ich habe Spanisch und lateinamerikanische Literatur studiert. Und zwar lateinamerikanische Literatur deswegen, weil mir die deutsche Literatur zu fad war. Und ich habe da völlig neue Dinge entdeckt. Und das fand ich toll. So, ich empfehle dir jetzt auch mal was. Und zwar, das hier habe ich gerade gelesen. Mélie de Kerongal heißt die Frau, ist Französin. Das Buch heißt Weiter nach Osten, so ein kleines Ding, 90 Seiten. Worum geht es? Es geht um eine Fahrt in der transsibirischen Eisenbahn. Eignet sich natürlich hervorragend für ein Kammerspiel, so ein Eisenbahnabteil, so ein Zug. Dieser Zug ist voll mit Rekruten, die nach Sibirien fahren in die Kaserne. Und Aljoscha hat aber keine Lust auf Kaserne und will desertieren. Also er ist in der dritten Klasse, das wird auch sehr ausführlich beschrieben, wie es da riecht und wie die Leute da so drauf sind. Und sie ist Französin, Hélène hat gerade ihren sibirischen Lover verlassen und fährt auch weiter gen Osten, ist natürlich in der ersten Klasse und die begegnen sich und es gibt eine Begegnung und mehr will ich nicht verraten, ich will das nicht spoilern. Auf den ersten Blick habe ich gedacht, das ist ja ein ärgerliches Buch. Das ist so ein Buch, das am grünen Tisch entstanden ist, so nach dem Motto, die frisch geföhnte Literatin, ne? So sieht sie aus.
Stimmt.
Stellt sich vor, wie es so ist, wenn man mal bei den Prolls zu Hause ist und inszeniert da so eine Begegnung. Das ist der unrealistische Teil daran, aber trotz allem sehr schön beschrieben, als Setting zumindest interessant und in diesen Zeiten sowieso interessant. Und den hier kennst du natürlich, Miljenko Jergovic aus Sarajevo, hat mir der Verlag gerade geschickt, Das verrückte Herz, Sarajevo, Marlborough Remastered. Ich habe es gerade angefangen zu lesen, ganz toll. Ich mochte damals Sarajevo Marlborough. Kennst du die Erzählung von ihm?
Natürlich, die hat mich sehr geprägt und ich bin so froh, dass es ein Remastered gibt, weil ich liebe Miljenko Jergovic, ich liebe seine Bücher und Sarajevo Marlborough hat mich auch mit seinen Kurzgeschichten ja, auch inspiriert. Also neben Dragan Aleksic, der mit Vorvorgestern eine wirkliche Vorlage für mein Zehnfingermärchen war, war es auch Sarajevo Marlborough, von der Art, wie es erzählt wird.
Und dann kennst du natürlich auch Damir Ovčina, oder?
Ja, aber ich habe noch nichts gelesen.
Dringend, dringend.
Nächste Empfehlung.
Damir Ovčina, Zwei Jahre Nacht. So heißt das Buch, ist sehr biografisch geprägt. Da geht es darum, dass ein junger Muslim, also ein Bosniake, er ist 17 und ist gerade zufällig in Grbavica, also im serbischen Viertel von Sarajevo. Und dann fangen die an zu schießen, das heißt, der Krieg beginnt und er kann nicht mehr rüber.
Oh wow, okay, das klingt schon nach einer Geschichte, die ich lesen will. Muss ich mich vorbereiten. Das ist auf jeden Fall für mich immer, auch Sarajevo Marlborough war so emotional beim Lesen. Ich muss das immer in Portionen, in Döschen lesen. Ich kann alle anderen Sachen, das habe ich auch gemerkt, also auch ganz viel Literatur also über Holocaust oder Gaido Gastanov, der Russland, aus Russland geflohen ist nach Paris und so. Also ich kann das sehr gut lesen, aber alles, was direkt mit meiner Heimat zusammenhängt, muss ich dann so in Döschen genießen, wenn man so will. Ja. Aber ich bin sehr dankbar für die Tipps.
Gerne. Also Damir Ovčina wird dir sehr, sehr, sehr gefallen. Auch wenn es wirklich harter Stoff ist. Er hat so was Chronistenmäßiges. Also das finde ich eh eigentlich immer besser, wenn es quasi gar nicht wertet, sondern es ist einfach nur so eine Art, wie so eine Tagebuchaufzeichnung, so eine Chronik dieser Jahre. Und es ist seine Geschichte. Das ist total, also zumindest angelehnt an seiner Geschichte. Und er beschreibt da alles, ne? Wie die Chetniks kommen und die Bosniaken rausholen, sie umbringen, wie sie plündern, etc., etc. Also das volle Programm und immer wieder auch die Angst, die Todesangst, ist er der Nächste, wird er erwischt und so weiter und so weiter. Also er wird natürlich unfreiwillig da auch sehr schnell erwachsen.
Wow, ja, das sind natürlich Erfahrungen, über die, die ich mir gar nicht vorstellen mag, wenn man die wirklich erlebt hat. Eben, ich finde es auch, also es haben ja sehr viele auch über Belagerung oder über eben diese Momente gesprochen, wo sie ja ihrem Leben, also fast quasi ihr Leben fast verloren hätten. Und ich glaube, dass diese Angst so eingepflanzt ist in allen, aber natürlich vor allem in jenen, die während dem Krieg dort geblieben sind, um noch einmal zurückzukommen auf diese Erzählung mit meinen entfernten Cousinen, die das über die Muslime gesagt haben. Ich glaube, es ist für mich sehr leicht zu urteilen über alle anderen, weil ich nicht dort geblieben bin. Und ich weiß nicht, welcher Mensch ich geworden wäre, wenn meine Eltern, meine Familie ermordet worden wäre. Das sind menschliche Tragödien, über die ich nicht sprechen kann, weil ich es nicht erlebt habe.
Also mir ist aufgefallen in Sarajevo, dass die Leute, die die Belagerung erlebt haben, sich wie so eine Elite fühlen, in Anführungsstrichen. Ja? Also gegenüber denen, die damals die Stadt verlassen haben, so nach dem Motto, wir haben hier durchgehalten, wir sind ja die echten Leute aus Sarajevo.
Zu Recht auch, zu Recht, weil die Menschen in Sarajevo ja während der Belagerung trotzdem Theater gemacht haben, Konzerte. Die Kultur hat eine ganz wichtige Rolle gespielt und ich glaube, dass die echten Sarajevo Menschen, die sind die, die diese Belagerung mitgemacht haben. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass man diese Stadt in diesem Zustand, wenn man sie erlebt hat und davor erlebt hat und danach erlebt, dass es eine ganz andere Beziehung zur Stadt ist, als wenn man dann einfach wieder mal vorbeikommt. Ja.
Ich habe eine Empfehlung. Und zwar, kennst du Isidora Sekulic?
Nein.
Das ist eine ganz tolle Frau. Die ist 1913 durch Norwegen gefahren und hat wunderschöne Erzählungen über Norwegen, über das Land, was ihr so fremd ist, und hat das verglichen mit Serbien, also ihre Heimat, und wie die Frauen sich dort ja sehr selbstständig verhalten und reisen, und hat wunderschöne Landschaftsbeobachtungen gemacht, sehr lyrisch. Sie wurde damals schon entdeckt in Serbien und das wurde jetzt von der Friedenauer Presse 2019 ein wunderschönes Buch herausgegeben, und genau, von Tatjana Petzer, eine sehr wichtige Frau, Isidora Sekulic, muss man gelesen haben.
Danke. So, und jetzt bestellen wir uns eine Pita.
Oh ja, ich natürlich die mit Käse, aber wer weiß.
Können wir eine Pita bestellen? Ja, guten Appetit.
Ja, danke.
Ja, Stefan, wie waren denn jetzt die Pita?
Ja, ganz hervorragend. Vor allem war es eine schöne Begegnung. Ich wollte Manuela Tomic schon seit Jahren mal treffen, nur es kam nie dazu, jetzt kam es dazu. Und es wird sicher nicht die letzte Pita sein, die wir zusammen essen.
Für wen sind denn diese 10-Finger-Märchen geeignet? Also sind die eher so ein Amuse-Göll oder eher so ein Hauptgericht?
Das ist was für Leute, die sich für das Leben von Migranten, von Flüchtlingen interessieren. Das sind ja Menschen, die eine zusammengesetzte Identität haben, mehrere Sprachen sprechen, zwischen den Welten oszillieren und sich da auch zurechtfinden, wenn man so will, auch Leistungsträger, die aber im öffentlichen Diskurs gar nicht als solche wahrgenommen werden. Eigentlich schade. Manuela Tomic hat eine Botschaft: Jedes Leben ist es wert, erzählt zu werden. In jedem Leben steckt Literatur, steckt Poesie. Das herauszukitzeln, das ist ihr Verdienst.
Da muss ich gerade an einen Spruch denken, dass man alles interessant machen kann. Es liegt immer nur daran, wie man davon erzählt. Das passt vielleicht auch zu diesem Buch von Manuela Tomic. 10-Finger-Märchen, erschienen im Visa Verlag. 99 Prosa-Miniaturen auf 108 Seiten, kosten 21 Euro.
Ja, und als ehemaliger Balkan-Korrespondent interessiert mich die Region natürlich, und wer sich dafür auch begeistern lässt, der freie Kollege Dirk Auer hat für die Bundeszentrale für politische Bildung einen grandiosen Podcast gemacht. Balkan Gambit heißt der. Eine Region im Fadenkreuz der Großmächte, kann ich sehr empfehlen.
Orte und Worte gibt's jeden Donnerstag neu in der ARD-Audiothek und auf den Seiten von Radio 3 und RBB 24 Inforadio. Wir freuen uns über Feedback. Ich bin Anne-Dore Krohn.
Und ich bin Stefan Oschwart. Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.